Herzlich willkommen bei
Sichtung Mächtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 301 mit mir am Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Wihi, come on.
Hör auf, schlägt wieder ab. Mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Und dem Michel Bremble.
Hallo zusammen.
Ja, das wird sich dann auflösen, da, warum du komische Geräusche machst in einer Woche. Wann ist das Review von diesem komischen Film?
Am Dienstag.
Dann wisst ihr das, warum der Luca... Ja, ich darf jetzt keine komischen Witze machen. Genau, Folge 301 und Folge 300 haben wir ja letztes Mal gehabt. Ihr könnt ihr mitmachen für das Gewinnspiel. Ich habe ja keine Frist eingegeben, wie so oft, vergesse ich das zu sagen. Ich akzeptiere einfach noch alle, bis der Podcast rauskommt. Alle, die dort noch mitmachen. Das heisst, es bringt euch jetzt nichts, wenn ihr das hört, um auch noch mitmachen. Ich wüsste dann einfach, ich habe es verpasst. Hätte ihr alle letzte Woche mitlassen. Genau. Wir reden diese Woche über den Rockstar-Hack, über GTA 6. Dann, warum der Game Pass angeblich zu teuer ist. Und über einen interessanten iOS-Leak, wo es eine spannende Geschichte gibt, wie das zu dem gekommen ist von Liquid Glass, zu ihrem neuen Design. Dann reden wir im Big Screen über Malcolm in the Middle. Ich wüsste noch das zweite, ehrlich. Ich schreibe es mit einem und finde dann immer, das ist komisch. Und in der Spielecke über Pragmata und Tomodachi Live.
Yeah.
Alright, fangen wir an mit unseren News.
News aus der Tech-Welt.
Rockstar ist mal wieder gehackt worden. So eines im Jahr muss das irgendwie sein, das steht auf ihrer Agenda. Die Hacker haben viel erzählt, dass da viel dabei rauskommt, aber irgendwie, das hat sich jetzt nicht bewahrheitet. He?
Nein, nichts ist dabei rausgekommen. Aber ja, das stimmt. Stell dir mal vor, wenn du irgendwie für so Cybersecurity bei Rockstar zuständig bist, jetzt so kurz vor dem Release von GTA 6, das muss ein hoher Druck sein. Wahrscheinlich verdienen die Leute alle auch gut, oder? Nur das die Besten von den Besten werden dort angestellt.
Und nachher werden sie gekickt.
Ja, genau, wenn das Geld da ist. Schade, merci.
So ist es.
Aber ja, es kann sein, also dass wir in den nächsten Monaten nochmal so ein paar Versuche werden sehen, dass Rockstar da gehackt wird, bis GTA dann endlich rauskommt.
Und, es ist ja jedes Mal Werbung für die. Also,
ja, absolut. Ja.
Es ist einfach Werbung.
Ja, vor allem jetzt, weil jetzt ist nichts Spannendes oder nichts Krasses dabei rausgekommen. Sie sind einfach nochmal ins Gespräch gekommen. Genau, sie sind gehackt worden letzte Woche und die Hackergruppe, Shiny Hunters heissen die. Ich glaube, die sind...
Ich bin es nicht gewesen.
Ich wollte gerade sagen.
Ah, ja, stimmt, du bist der Shiny Hunter.
Der Shiny Hunter.
So nenne ich dich sicher Referent auf das, auch schon.
So nenne ich mich jetzt.
Ah, yeah.
Die haben bei uns gelost und haben mich anschwärzen wollen. Sau sicher.
Oh Mann. Aber die haben ja schon Angst gehackt, glaube ich. Also die habe ich ja schon gelesen. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut. Aber die haben gesagt, dass sie Zugang zu sensiblen Informationen haben bei Rockstar. Aber ich glaube, es war schon von Anfang an klar gewesen, dass es jetzt nicht irgendwie Quellcode zu GTA 6 wird sein. Aber die haben Rockstar näher erpresst. Sie haben gesagt, hey, schaut, die haben den Deadline. Bis dann überweist ihr uns irgendwie Millionen von Dollar oder wir veröffentlichen die Informationen. Rockstar hat nicht darauf reagiert. Sie haben einfach gesagt, auf Nachfrage von Medien, ja, wir sind gehackt worden. Es sind ein paar Sachen genommen worden. That's it. Und es ist nichts gemacht. Dann hat das Hacker-Kollektiv die brisanten Informationen veröffentlicht und eigentlich alles, was sie hatten, ist nicht brisant, sondern interessant eher. Jetzt ist eigentlich rausgekommen, wie viel Rockstar mit GTA verdient, also mit GTA Online, präziser gesagt, weil GTA 5, wann ist das jetzt rausgekommen? 2000, was haben wir gesagt? 2013?
Habe ich auch so im Kopf.
So irgendetwas, oder? Ja. Und all die Jahre später verdient Rockstar mit GTA 5 immer noch plus minus, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich nicht falsch sage, ja genau, plus minus eine Million pro Tag, ein Million Dollar pro Tag.
So abartig.
Das ist unglaublich.
Du hast 400 Millionen im Jahr, musst du mal vorstellen.
Das ist, ja, und darum, hey, beziehungsweise ist jetzt sogar Annualized Estimate fast 500 Millionen im Jahr. Also
für ein 10 Jahre, 13 Jahre altes Game.
Ja, das ist unglaublich. Und darum wird es auch so ein bisschen klarer, wenn man sich überlegt, oder wieso dass sich Rockstar so viel Zeit kann lassen mit GTA 6. Sie sind nicht angewiesen darauf. Sie verdienen gut Geld mit dem und lieber Zeit lassen und ein perfektes Produkt rausbringen, das dann wirklich durch die Decke geht und für die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich gesichert sein finanziell, als irgendetwas rausrushen, das nicht fertig ist. Und darum all die Verzögerungen, die wir gesehen haben. Wenn du 1 Million pro Tag verdienst, hast du keine Sorgen. Und für Red Dead Online, das finde ich auch noch lustig, Red Dead Redemption 2 hat ja auch einen Online-Modus. Zu dem ist auch rausgekommen, wie viel sie mit dem verdienen. Und das ist bedeutend weniger als mit GTA Online. Auch wenn Red Dead Redemption 2 ein riesiger Erfolg war. Aber das ist viel, viel weniger als mit GTA Online. Und das wissen wir nicht täglich, sondern wöchentlich. Und das ist wöchentlich etwa 500'000 Dollar, die sie mit dem verdienen. Bei GTA Online sind es wöchentlich 9,5 Millionen. Also schon ein rechter Unterschied. So. Das andere Spannende, das rausgekommen ist, wir wissen jetzt, auf welchen Plattformen Rockstar am meisten verdient. Und auch wenn man sich die Zahlen anschaut, macht es Sinn, wieso das Rockstar PC als Plattform nicht priorisiert. Weil zur Erinnerung, es ist tatsächlich immer noch so, dass keine PC-Version von GTA 6 angekündigt ist worden, sondern nur eine PS5 und eine Xbox Series X und S-Version. Das heisst, vielleicht in ein, zwei Jahren oder so wird dann mal eine PC-Version nachgeliefert werden, aber vorerst kommt das Spiel nur auf Konsolen raus. Und eben, wenn man sich die Zahl anschaut, weiss man wieso. Weil PS5 ist mit Abstand die grösste Plattform, die Rockstar hat, mit 3,5 Millionen wöchentlich aktiven User. Das muss man sich auch mal geben. 3,5 Millionen Leute nur auf einer Plattform. Hinzu kommen 1,8 Millionen, die immer noch auf der PS4 spielen.
Das ist so geil. Krass.
So geil, okay.
Es ist so wie, hey, wir reden über PS6, die nächstes Jahr vielleicht wird rauskommen. Und du hast immer noch 1,8 Millionen, die wöchentlich GTA Online spielen auf der PS4. Das ist doch crazy irgendwie.
Das ist halt mehr ein Armutszeugnis oder einfach nicht ein Armutszeugnis, aber das Problem. Ja, nein, aber das Problem von diesen Konsolen. Also weißt du, dass man einfach dass es für viele gibt, immer noch keinen Grund, eine PS5 zu kaufen.
Ja, und darum hat wahrscheinlich Sony auch gesagt, hey, wir können unsere Spiele nicht mehr auf PC bringen. Sonst haben die Leute gar keinen Grund mehr, irgendwie abzugraden auf PS6. Wenn alles irgendwie irgendwo auf PC wird rauskommen, wir brauchen gleich irgendeinen Grund, um die Leute excited zu machen über die neue Konsole. Aber das ist so, ja.
Ja, die auf der PS4 sind, die warten, bis PS6 rauskommt, damit sie PS5 günstiger können haben.
Ja, so, ja.
Hey, das kann sein. Ja, du kannst die ganze Generation skippen, weil wir haben immer noch viele Games, die immer noch auf der PS4 und PS5 rauskommen. Also es ist irgendwie nicht so wie früher, dass es so einen klaren Cut hat gegeben. Darum sind immer noch viele Leute dort bleiben hängen. Und dann haben wir auf dem dritten Platz Xbox Series X mit 1,1 Millionen. Das finde ich auch noch lustig. Es sind weniger Leute auf der aktuellen Konsolengeneration von Microsoft als auf der letzten Konsolengeneration von Sony. Das ist auch noch ein lustiger Fakt. Aber immer noch 1 Million User wöchentlich auf der Xbox One. Das ist auch noch eine beträchtliche Zahl. Und jetzt kommt das Spannendste. Auf PC sind es tatsächlich nur 900'000 aktive User pro Woche. Das heisst, eben verglichen mit den 3,4 Millionen auf der PS5 und verglichen mit der Gesamtanzahl der wöchentlichen User, ist es ein verschwindend kleiner Anteil.
Also ein Drittel ist immer noch riesig.
Das ist nicht ein Drittel.
Du hast gesagt 3 Millionen und das andere 1 Million fast.
Ja, ja, aber ja, 3 Millionen auf der PS5, aber wenn du alle Konsolen zusammenzählst, so meine ich.
Ja gut, aber du vergleichst eine Plattform mit Plattform. Also ich sage, 1 Million ist immer noch viel. Also das hat ja kein... Darum ist es immer noch eines der populärsten, eben auch auf dem PC, oder?
Ja, aber auf dem PC ist eben das Problem, dass PC-User auch noch viel weniger Geld ausgeben.
Ja.
Auf der PS5 ist die umsatzstärkste Plattform. Die haben 4,5 Millionen, geben die Leute dort pro Woche aus. Das ist schon,
ja, schon krass. Aber du hast ja noch gesagt, auf der PS4 sind es auch noch 1,8 Millionen.
User, ja genau. User, die geben etwa... Die geben etwa 1 Million pro Woche aus, genau. Und auf dem PC sind es nur 250'000 pro Woche.
Also es hat pro Woche weniger User auf dem PC als auf der PS4?
Ja.
Aber es sind halt immer noch viele. Und ich meine, der Grund ist nicht das, dass sie nicht auf den PC bringen zum Launch. Das ist eh nicht das. Man weiß einfach... Nein.
Wow, wieso nicht? Ja, klar, sie können ja das zweite Mal abkassieren.
Das ist der Grund.
Alle aber anderen, sie hassen PC, weil es eine offene Plattform ist und Leute auf einen Roleplaying-Server spielen, wo sie kein Geld müssen ausgeben müssen.
Genau, weil Rockstar sind kleine, traurige Pissers. Das ist sicher so. Ja, das ist schon so. Die haben ein Beef mit denen, aber das ist einfach eine Abzockfirma, die einfach weiss, wieso sollen wir es nicht so machen, wenn ihr zweimal zahlt, dann zahlt ihr auch zweimal. Also das ist garantiert der wichtigste Grund. Du kannst es einfach machen und es hat nichts Negatives für sie. Es ist einfach, wir gewinnen nur. Wir machen es nicht, ihr seid ein bisschen angepisst, aber wir gewinnen nur. Das ist garantiert der Hauptgrund.
Ja, schon, aber ich würde jetzt sagen, die Einnahmen, die sie von den Double Dips haben, also von den Leuten, die sich das zweimal kaufen, werden sie sicher bedeutend weniger sein als jetzt die Lifetime-Einnahmen, die du über das Online generierst. Und wenn die Leute die ersten 2-3 Jahre oder so zwingst, halt auf einer Plattform online spielen, wo du Geld ausgeben musst, anstatt auf einer Plattform, die offen ist, wo du deine Mods kannst installieren, wo du deine Roleplaying-Server kannst aufstellen, wo du nichts musst ausgeben musst, dann wirst du in diesen 2-3 Jahren, wo es halt nur auf Konsole, auf diesem geschlossenen System ist, ein bisschen mehr einnehmen, als wenn es auch noch auf PC würde kommen. So.
Aber einfach sagen, es geht logisch, es geht nur ums Geld. Das ist nicht so, dass sie nicht irgendwie Zeit oder Kapazität hat. Oder
nein, das Grün, nicht. Ja, das ist, nein, also ist, wenn jemand Zeit und Kapazität hat, dann Rockstar. Ja. Aber, das sieht man ja an diesen Zahlen. Ja.
Eben, darum sind es Pissers einfach. Aber,
ja, und hat jemand von euch mal GTA Online gespielt?
Am Anfang, wo es richtig schlecht war und nicht richtig gelaufen ist.
Ich habe es am Anfang kurz, irgendwie nach ein paar Jahren habe ich mal wieder drin geschaut, aber es ist so komplett overwhelming mittlerweile. Es hat so viele Erweiterungen gegeben und die Leute fliegen irgendwie mit Raketen und was weiß ich. Ich komme gar nicht mehr raus, was da alles passiert. Ja.
Ich habe einfach den Anreiz nie verstanden. Das ist irgendwie, für das spiele ich es nicht. Und die Mehrheit von den Leuten ja offenbar auch nicht, aber immer noch verdammt viel spielen sie schon weg.
Aber hat es irgendeine Story oder irgendein, ist es einfach nur, ich mache alles, was ich will, weil ich stehe dazu, was ich mache? Oder wie muss man sich das vorstellen?
ist das ein Osman-Zitat?
Jeder kann machen, was er will.
Weil jeder steht zu dem, was er tut.
Unerwartetes Osman-Zitat. Es hat Erweiterungen mit Storys gegeben, weiss sogar Dr. Dre und Snoop Dogg und so irgendwie eine Rolle gespielt haben in der Erweiterung mit so Bank heisst und so.
Nice, okay.
Also es hat Stories, aber wie genau das funktioniert und was genau, keine Ahnung. Ich habe so lange nicht drin geschaut, aber ja, eben, anscheinend ist es ein riesen Ding und mal schauen, wie es dann weitergeht mit GTA Online. Ich bin auch noch gespannt, ob der GTA 6 wirklich auch mit GTA Online wird launchen, weil bei GTA 4 hat es ja ein Zeitchen gebraucht, bis sie mit dem Online-Modus gestartet sind, oder?
Beim 5.
Beim 5, ja, genau.
Ja, ich nehme mich genau auch wunder. Machen sie es auch wieder so, oder? Zum ein bisschen verzögern. Vermutlich wäre das schon das Gescheitere, ja? Wenn das würdest nicht parallel miteinander launchen, damit das andere, damit ihr das auch ein bisschen spielt und dann...
Ja, genau, ja.
Ja. Bin ich gespannt, ja. Und genau, du hast ja da noch Dings drin, wegen dem Hack, das ist auch noch lustig, der Börsenverlauf.
Ja, genau, der Aktie von Rockstar ist aufgegangen, nachdem dass die Daten geleakt wurden von den Hackern. Das finde ich auch sehr geil. Das war irgendwie so, die Drohung war, gebt uns Geld, sonst machen wir euch noch mehr Geld, indem wir die Daten veröffentlichen. Also irgendwie alles, was die Hacker sich vorgenommen haben, hat nicht geklappt. Rockstar hat profitiert, aber es hat gratis Media-Coverage gegeben, wir reden jetzt hier drüber. 1000 andere Seiten haben das aufgenommen. Und es war nochmal eine zusätzliche Story gewesen, auf dem Weg zum Launch von GTA 6, der dann hoffentlich im November von diesem Jahr wird stattfinden.
Ja, es sind ja schon wieder am Games, sind sich schon wieder am Verschieben, weil es eben wegen dem GTA, wo man ja nicht einmal weiss, ob es wirklich dann kommt. Sind wir gespannt. Dann die zweite News, die geht um Microsoft und zwar um den Game Pass. Dort ist durchgesickert. Die haben ja jetzt eine neue Chefin, Asha Sharma, und die hat offenbar gesagt, dass sie. Oder dass sie findet, oder Gamer findet, dass der Game Pass zu teuer ist. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis sage ich nicht gut. Also das Zitat war, kurzfristig ist der Game Pass für die Spieler zu teuer geworden. Daher brauchen wir ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Langfristig werden wir den Game Pass zu einem flexibleren System weiterentwickeln, dessen Erprobung und Optimierung jederzeit in Anspruch nehmen wird. Also sie wollen das ein bisschen ummodeln, da gibt es immer wieder die Gerüchte, aber auch mit Werbe unterstützt und so. Aber, weil der ist ja im letzten Jahr ist ja 50% hat er aufgeschlagen.
Das ist und schon recht krass, so auf einmal.
Es war einfach lang sehr ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gewesen. Und Man sagt, es war primär wegen Call of Duty, gewesen, wo ja dann eben, wie sie es auch versprochen haben, im Game Pass war. Und jetzt, das hat Windows Central offenbar herausgefunden, denken sie eben wieder darüber nach, das wieder rauszunehmen, das Call of Duty.
Und ja, super.
Wir haben ja auch schon mal darüber geredet. Du, ja. Du siehst, man hat ja die Dips gesehen, also den Verlauf der Abos, und da gibt es wirklich die grossen Dips bei den grossen Games. Und der grösste, nicht Dip, sondern Peak. Oder Spike. So. Der grösste Ausschlag, wenn das Call of Duty im November, wenn es glaube meistens kommt, dann tun die Leute das halt abonnieren für einen Monat, zocken es geschwind durch und dann kündigen es wieder. Darum bin ich mega gespannt, was das... Ja, also meine, man hat das Gefühl, es sind gar nicht so viele Möglichkeiten eigentlich, weil irgendwie, sie könnten den Preis gar nicht verschaben tun, weil er ja sonst für sie nicht rendiert und ihre Zahlen nicht erreicht und dann stagniert es.
Ja,
dann,
sie sind komplett fucked irgendwie.
Sie können es eigentlich nur noch falsch machen.
Ja, sie sich mit dem Game Pass, sie sich ein super teufes Graf gestufelt, wo sie nicht mehr rauskommen, weil einerseits ist es eben so ein Leistungsmerkmal, das Einzige, was sie noch haben als Xbox-Brand irgendwie. Weil die Games erscheinen sowieso überall, die Hardware interessiert niemand mehr. Und wenn mal neue Hardware kommt, wäre das so das einzige Spannende, was dran hätte, oder dass du auf Game Pass kannst spielen und Zugang zu allen Xbox First-Party-Titeln hast. Und jetzt fällt dir wahrscheinlich Call of Duty weg. Und wenn das wegfällt, dann sind die Floodgates offen, dass andere Sachen wegfallen. Dann wird es vielleicht nochmal einen teureren Premium Ultra Plus Pass geben, damit die anderen billiger werden können. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist, irgendwie freut es mich auch ein bisschen, weil mir hat das Abo-Modell nie gefallen. Es tut irgendwie Games entwerten, finde ich immer noch. Mhm. Weil es funktioniert nicht wie bei einem Netflix und bei einem Serien-Abo-Modell. Es ist einfach nicht das Gleiche. Und irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass es nicht nachhaltig ist. Hey. Sogar für ein Unternehmen wie Microsoft, das unendlich viel Geld hat. Das kann einfach nicht gut kommen langfristig.
Aber das wegen dem Entwerten, weil ich finde, das bei Netflix ist das auch so.
Ja, yeah, schon.
Also weißt du, ich kenne mich auch Leute, die sagen, ich kann die unterscheiden zwischen, ich habe einen richtigen Film geschaut und ich habe einen auf Netflix geschaut.
Ja. Also das ist ja genau das. Das ist ja das mit dem Stream. Also ich habe das Gefühl, Serien funktioniert das irgendwie, aber bei Filmen, so Streaming, alles was, jeder Film, der auf einer Streaming-Plattform landet, landet dort, zum nie gesehen werden. Ich bin gerade einen Artikel über das Ganze ein bisschen am Schreiben. Und eben auch genau unter anderem mit dem Thema der gute alte Mid-Budget-Film. So, das Rückgrat von Hollywood bis in die Mitte, Anfangs 2010er Jahre ist komplett verschwunden aus dem Kino. Komplett. Es ist alles in diesem Streaming-Dschungel Slop inne und niemand mehr schaut die guten alten Mid-Budget-Filme, die wir früher einmal geschaut haben. Oder? Also, keine Ahnung.
Also die Teenie-Love-Stories und so Sachen, ja, da ist so in meiner Bubble vermissen das alle mega. So 10 Dinge, die ich an dir hasse und so Schüssel halt einfach, wo ich mir immer gerne mal zwischen denen geschaut hast.
Oder
so.
Keine Ahnung, irgendein Thriller, wo man früher irgendwie, keine Ahnung, you name it. Das ist einfach irgendein normal budgetierter Thriller, wo du früher im Kino noch bist, geschaut. Du kannst heute gar nicht mehr so einen Film schauen im Kino. Irgendwie.
Und eben auch daheim irgendwie nicht so richtig.
Und auch daheim, weil es dann landet im Streaming und, sorry, jetzt schweife ich ab, aber es ist genau das Feeling, oder? Das Gefühl von wegen Entwertung, oder?
Ja, aber ich finde das mittlerweile, sehe ich schon ein bisschen wieder, Domi. Also man merkt es einfach, es hat natürlich, weil es halt auch viel weniger sind. Im Game Pass hat es natürlich nie so viel wie bei Netflix und so. Und dann ist es gleich irgendwie so die Bar, die dann dort siehst, mich reizt es nicht viel weniger und wir haben auch noch gerade darüber diskutiert, mir ist jetzt gerade ausgelaufen. Und ich habe es wirklich auch gefunden. Ich glaube, jetzt erneuere ich ihn nicht, weil ich benutze ihn gar nie. Ich kaufe es einfach lieber bei Steam, weil ich halt auch noch mit den ganzen Kollegen die
das ist das Ding, oder? Du musst auf deiner Plattform spielen, oder? Yeah. Dort, wo du sonst alle Games aufgebaut hast, auf deiner Bibliothek, die du hast.
Und ist es nicht auch so ein bisschen, dass man irgendwie Zeit investieren in ein Game und sich mit dem ein bisschen befassen, längerfristig? Und bei Filmen kannst du halt einfach so ein bisschen schauen.
Sowieso. Das ist schon ein Unterschied, ja. Ja,
dann brauchst du gar nicht 20 Games auf einmal jede Woche.
Das so ist definitiv Stil. So.
Ja, vor allem, wenn man ja da weiss, die Statistik, wo eben sagen, dass ja, ich weiss jetzt nicht, wie viel ist, aber das absolute Mehr an Zeit der Spielerinnen und Spieler geht ja irgendwie 10 Games, die es seit über 10 Jahren gibt schon. Mhm. Also das heisst, all die anderen müssen sich das ein mega kleines Ding teilen und dann, wie wir auch schon oft gesagt haben, nimmt ja wie die Anzahl Spieler nicht mehr zu. Es stagniert irgendwie und jetzt tut man einfach uns noch so irgendwie maximal auspressen.
Ausquetschen, ja, genau.
Aber ja, ich sehe auch irgendwie nicht, ich habe wirklich das Gefühl, also es würde mich nicht wundern, wenn sie dann gleich wirklich irgendwann einstellen. Und dann ist es einfach
ein Geschäft. Was haben sie dann? Nein, sie nichts mehr. Nein, sie haben Studios.
Ja, ich weiß, aber ich glaube, sie haben es auch jetzt, jetzt nicht, oder? Also weißt du, ja. Es ist wie so ein bisschen Marketing ist es, aber ob es noch wirklich handfest etwas bringt, bin ich halt auch nicht sicher, oder? Und dann hast du halt einfach einen Tolken in deinem Zeugnis, dass den hast du zusammenstampfen, aber es ist ja, wie gesagt, nicht einmal ihr Projekt. Für sie ist jetzt das vielleicht auch einfacher, oder? Das abzusagen.
Also für die neue Chefin, oder was?
Ja, ja, das stimmt, Phil Spencer, ja. Oder? Ja. Drum.
Weil das war schon sein Baby, gewesen, oder? Mhm. Wann hast du eigentlich gestartet? Weißt du das noch?
Als Chef oder bei Microsoft?
Nein, der Game Pass.
Aha,
Der 1. Juni 2017, falls das stimmt, was ich jetzt gefunden habe.
Das ist gar nicht mal so lange her.
Ja. Das Jubiläum, haben wir das 10-Jährige.
Ja, stimmt.
Sie so zum 10-Jährigen stampfen wir es jetzt ein.
Das würde mich nicht wundern, wie Microsoft.
Ja.
Was haben sie? Letztes Jahr haben sie doch, es gibt doch so Rückblick auf Konsolen und auf Steam und so, was du am meisten gespielt hast letztes Jahr. Ja. Mhm. Auf das freuen sich die Leute immer hure, genauso wie bei Spotify Wrapped und so.
Ja.
Microsoft hat letztes Jahr offiziell kommuniziert, dass sie das nicht mehr machen bei Xbox, weil es teuer ist.
Sie
Budget müssen streichen für einen Rückblick. Wie armselig.
40 Milliarden, oder wie viel haben sie ausgegeben für Activision Blizzard?
Oh mein Gott.
Ey. Aber einen Rückblick zu machen für die treue Fanbase, die sich darauf freut, nein, fuck you.
Ja. Ja, du, mal schauen, wie lange es dann noch geht. Dann die dritte Story, eben, ist jetzt indirekt News, aber ich habe es gleich noch interessant gefunden. The Verge hat einen Artikel gehabt, es geht um einen Gerichtsfall zwischen Apple und dem, unter anderem einem John Prosser. Kennt ihr den?
Ja, ein unsympathischer Typ, aber... Ja,
jetzt, auch nicht zu meinem Fall. Aber genau, er ist einfach ein bekannter Leaker und der macht nicht extrem viele Videos. Und eines von seinen bekanntesten war das eben zum iOS... Er hat es iOS 19 genannt. Das ist der Liquid Glass, ist dort gegangen. Also das Redesign, das grosse von Apple. Und das ist 2025 gekommen. Und also wirklich 6 Monate, bevor Apple das offiziell vorgestellt hat. Und dann hat in seinem Video, wie es halt dann so oft gemacht wird, oder die zeigen dann nicht das Originalzeug, oder? Sondern sie bauen es eigentlich wie noch. Also das macht sie auch mit dem Telefon und sie haben das Design dann wie so nachgemacht, so wie er es gesehen hat. Und hat wirklich bis auf ein paar kleinere Details hat eigentlich das alles gestimmt. Und jetzt, genau, eben sind sie vor Gericht in den USA. Also die haben am 17. Juli, dann im letzten Jahr, haben sie eine Klage gereicht, aber gegen den Michael Ramacchiotti. Ich werde es in den USA anders aussprechen.
So Ramacchiotti.
Ramacchiotti. Und es geht darum, Apple sagt, das sei ein koordiniertes Vorhaben gewesen, in ein Apple-Entwicklungs-Smartphone einzudringen und Apples Geschäftsgeheimnis zu stellen und aus dem Diebstahl Profit zu schlagen. Das sagen sie wollen. Weil ich glaube, grundsätzlich gegen Leaks kannst du nicht klagen, oder? Mhm. Es hat ein Ähnliches gegeben, das ist ja der berühmteste Fall, vermutlich der 2000, habe ich es aufgeschrieben? Einfach Mai von 4. Ich mag mich sicher noch erinnern, das, wo in der Bar
liegen geblieben ist. Ja,
ja, genau. Und die Gizmodo hat sie dann gekauft von jemandem, also der das gefunden hat. Und die Klage dort ist dann auch fallen gelassen worden, weil wir eben glaub, nicht können nachweisen konnten, respektive sie haben es halt nicht geklaut, oder? Sie haben es halt wirklich einfach bekommen und also sich besorgt, aber sie haben es nicht geklaut. Und die sind auch, also die Polizei hat dann die Hütte gestürmt und so, oder?
Okay.
Aber genau, schlussendlich ist das fallen gelassen worden. Und jetzt das ist da noch am Laufen. Und ich habe es einfach interessant gefunden, wie das Ganze zustande kommt. Fragst du dich amigs schon, wie kommen die eigentlich an die Informationen an, oder? Und eben, wie so oft ist es über einen Mitarbeiter. Da jetzt aber nicht bewusst, also der Mitarbeiter hat das nicht geleakt oder so, sondern sie haben es sich über den Zugang verschafft. Und also so ist die aktuelle Lage jetzt schon noch nicht entschieden, der Fall. Aber der Leaker eben, der soll das war ein Mitarbeiter, der Ethan Lipnick. Und der wiederum war eben ein Freund von dem Ramacchiotti. Und der Ramacchiotti, der kennt den Prosser, also die sind miteinander befreundet. Und die haben dann so einen FaceTime-Call gemacht. Also ich glaube, der Ramacchiotti hat sich eben können das Telefon beschaffen von dem Lipnick und hat dann am Prosser einen FaceTime-Call gemacht und dort hat er das Interface und all die neuen Sachen gesehen. Und Prosser heisst er, oder? hat das Ganze natürlich dann aufgezeichnet und hat dann aus dem Zeug das gebastelt. Hat dann auch mal eine Zahlung gemacht an Ramagiotti von 56 Dollar nach dem Call, wo man dann natürlich jetzt auch sagt, das hängt mit dem zusammen. Und ist noch interessant, wie sie das haben können, oder? Es war ein Entwicklungs-iPhone gewesen, oder? Also die haben ja, nehme ich an, in der Regel ihr normales, ihr Privatgerät und dann das Entwicklungsgerät halt. Und laut dem Gericht haben sie es irgendwie geschafft, über das GPS oder einfach so die Geolocation zu wissen, wo sein Telefon ist und so halt eben er daheim ist, weil sie halt herausgefunden haben oder gewusst haben, wo er wohnt. Und was man noch nicht weiss, der Ramagiotti hat halt irgendwie auch den Code können auftreiben, um das Telefon zu entsperren. Das ist noch irgendwie nicht klar. Aber nachher haben sie sich irgendwie Zugang verschafft und haben bei dem sind heute von dem Telefon halt hat er eben einem anderen einen Call gemacht und so irgendwie die Daten können liegen. Und genau, sie sagen natürlich, das ist alles nicht irgendwie gezielt gewesen und der Ramagiotti, der streitet natürlich auch ab, dass man das irgendwie geplant hat, um dem Zeug das klauen und hat auch nicht gewusst, dass das so sensibel ist, weil der Lipnik, der von Apple, sei ja relativ freizügig mit dem Zeug, wenn er das amigs zeigt, Hegi und so. Darum, ja, eben. Das ist jetzt natürlich so eine Aussage gegen Aussage. Also ich bin schon gespannt, wie das weitergeht. Aber ich finde es schon interessant, wie man sich das so funktioniert, das offenbar. Eben, du schleimst dich irgendwie bei einem ein oder wie auch immer. Kennst den. Und ja.
Ja. Und dann, ja, ich habe immer noch nicht verstanden, warum den Leuten es immer so wichtig ist, um so Sachen irgendwie zwei Wochen vorher zu wissen. Einfach so einen riesen Umfangbetrieb. Ein halbes Jahr. Aber manchmal ist es wirklich so kurzfristig oder eben ein halbes Jahr vorher. Ich weiß es auch nicht. Weißt, es ist jetzt genau, das ist das Liquid-Glass-Design. Ja, gewesen, genau. Oder? Es war jetzt nicht so bahnbrechend, gewesen, dass man das jetzt unbedingt muss ein halbes Jahr vorher wissen muss.
Doch, das schon, oder? Das ist eine riesen Design-Umstellung.
Muss es nachher wieder müssen zurücknehmen, weil es scheiße ist.
Ja, aber zu dieser Zeit ist es schon... Das war schon eine Story.
Ich weiß nicht.
Es ist ja dann übrigens, das habe ich jetzt nicht geschnallt. Er hat es iOS 19 genannt, das war dann das iOS 26 gewesen. Hat es so viele Iterationen gegeben in einem halben Jahr?
Nein, sie haben es irgendwann gewechselt. Sie haben zuerst einfach die Anzahl genommen, die sie schon hatten, und irgendwann haben sie es angepasst aufs Jahr.
So wie Samsung mit dem.
Genau, aber halt immer aufs Künftige, weil sie stellen es ja immer ein Jahr vorher vor oder ein halbes Jahr. Also wenn es im 25 vorgestellt ist, dann ist es iOS 26 und so weiter.
Okay.
Genau.
Ja. Aber ja, es ist super spannend, wie die Leute an so Sachen kommen. Habt ihr gesehen, dass der MKBHD vor zwei Tagen oder so ein neues Video veröffentlicht hat mit einem LG-Prototyp, wo er vom Sponsor D-Brand, die sind echt shady, ich habe nicht das Gefühl, D-Brand, die macht immer so ein komisches Zeug, aber auf jeden Fall, die sind irgendwie an einen Prototyp von einem LG-Phone gekommen und LG macht ja seit ein paar Jahren nicht mehr...
Ach, so ein altes, ja, so
ein und das so ein rollable Smartphone.
Das habe ich nicht gesehen.
Wo du halt wirklich mit drei Fingern auf dem Touchscreen überswipen, dann wird das Smartphone grösser. Das ist recht crazy. Und dann frage ich mich auch, wie kommt es? Also wie passiert es, dass so ein Prototyp jetzt plötzlich irgendwie zu D-Brand kommt und dann zu ihm und so. Das ist super spannend, so Zeug. So Sachen, wo... Aber das ist jetzt nochmal eine andere Ausgangslage, oder? Jetzt haben wir bei LG einfach eine Smartphone-Division, die seit Jahren nicht mehr macht und so. Aber gleich, das ist der Prozess würde mich sehr interessieren, wie das passiert ist.
Ich habe ein paar Jahre habe ich eben auch mal versucht, mal einen zu kontaktieren, wo es um irgendein, aber ein Geräte-Lied gegangen ist. Weil dort nimmt es mich von Art noch mal schwieriger, respektive da haben sie zwar auch eben sich, wenn es wirklich ein physisches Gerät ja nicht geklaut, aber einfach können benutzen zumindest, oder? Aber ja, wenn du sie dann hast, dann musst du sie jemandem wegnehmen, oder?
Ja.
Also darum die frage ich mich amigs schon, wie... Aber es gibt es ja wirklich oft, von diesen Pixel-Geräten hat es ja auch schon gegeben. Dann gibt es ja ganze Videos und so, weißt du? Irgendwie Monate so, bevor es draußen ist. Und dann fragst du dich schon, hey...
Also manchmal ist es doch auch so die in den Fabriken arbeiten und so, die so die ganzen Einzelteile machen, dass sie so zusammensitzen.
Das ist bei Switch 2 ist es so gewesen. Ja,
genau, zum Beispiel.
Hat man Dings können nachher verfolgen, so einzelne Komponenten von Hardware, die langsam geleakt wurden.
Ja, genau.
Und das ist halt sehr schwierig, das zu kontrollieren, die ganze Produktionskette.
Ja. Wir haben so viele Leute mitspielen, da hast du keine Chance.
Ja.
Du, ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm, aber ja klar, die wollen das natürlich selber kontrollieren und wenn es das, da hat Apple offenbar das Gefühl, jetzt haben sie wieder etwas in der Hand, um die verklagen. Ich wundere, wie das Urteil schlussendlich wird sein. Komm, Dann gehen wir doch noch eins weiter und schauen in Big Screen rein.
Play the Five Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Das Revival von der Serie findet statt und die nächste, die neu gemacht wird, ist Malcolm in the Middle, oder gemacht worden ist, und wirklich mini. Es sind ja nur 4 Folgen, die 25 Minuten oder so gehen. Ich habe gestern gerade noch die geschwind geschaut. Das ist wirklich so ein Haps, hätte man sich jetzt geschwind geben können.
Ja, ich schaue einfach eine und habe gesehen, es sind nur 4, die nur eine Stunde gehen, und habe ich im Stück geschaut.
Hey, du hast ja so ein Review geschrieben, Luca, und du hast ja gesagt, einfach okay. Und du hast für Scrubs mega gut gefunden. Dort bin ich im Fall erst bei der Folge. Ich glaube, Folge 4 habe ich geschaut. Hey, und das, ich habe es sehr lustig gefunden. Ich habe es sehr gefühlt.
Ja, so sensationell.
Ich habe sehr lachen.
Heute ist ein Tag, wo die Hölle offiziell zugefriert, Schweine fliegen und Fisch aus dem Wasser kumpelt. Eine Serie, die ich mittelmäßig gefunden habe, findet Phil super. Das ist schon lustig. Ich weiss gar nicht, wie ich damit so umgehe. Das ist völlig das
Neues. Ja, ich war überrascht, wie oft sie Leute haben müssen loslachen. Ja. Das
ist verrückt. Hey, ich habe Malcolm in the Middle, für mich ist es wie Scrubs eine von diesen Serien, die ich in meiner Jugend geliebt habe. Ich weiß gar nicht, welche zuerst war. Ich glaube, sind beide recht gleichzeitig. Vielleicht ist Malcolm ein bisschen vorher gewesen. Ich glaube, das ist irgendwie 2001 oder so rausgekommen, glaube ich, Malcolm in the Middle. Und das ist ja, ich sag mal, so ein totaler Stilbruch gewesen mit diesen Sitcoms. Oder so. Sitcoms in den USA, vor allem in den 90er Jahren, bis in den späten 90er Jahren, wenn man so an all die Dinge denkt, weißt du, so Full House und so. Das ist ja so immer die Wohlfühl-Familienserie, wo am Schluss immer eine moralische, saubere Lektion steht. Und irgendwie wohnen die alle immer in riesige, schöne Häuser.
Ultra-bünzlig, wirklich.
Ja, ultra-bünzlig und so. Und weißt du, sogar Fresh Prince of Bel-Air irgendwo in so einer Villa und am Schluss immer dann wieder schöne Lektionen und vor allem je länger, je mehr und so. Und Malcolm in the Middle ist einfach Anarchie pur.
Keine Rebellion.
Absolute Rebellion. Einfach so die absolute Mittelschicht, also der untere Rand von der Mittelschicht, immer am Kämpfen mit dem Geld, irgendeiner Kackwohnung, so alles durcheinander und Dings. Und die Eltern sind total überfordert und Kinder sind einfach Satans braten und teilweise auch, also man hat nichts ist heilig in dieser Serie, nichts, das ist, über alles hat man sich lustig gemacht, irgendwie egal ob's Gender war oder was weiß ich, der Reese hat doch mal einen Crush gehabt auf seine Freundin. Und sie sind offiziell Freund und Freundin gewesen, aber die hat eigentlich einen Crush auf die Lois gehabt. Also auf seine, auf die Mutter
von Reese. Ja, so lustige Sachen gehabt.
Es hat hunderte Beispiele. Und das ist einfach so, das ist für mich einfach das, was Malcolm in the Middle ausgemacht hat. Und ich habe jetzt die 4 Folgen geschaut. Ich habe sie ehrlich gesagt eher wirklich mittelmäßig gefunden. Ich habe sie im Vergleich zu dem, was Malcolm in the Middle früher war, würde ich sogar fast sagen, ein bisschen lame. Die erste Folge vor allem habe ich nach der ersten Folge hätte ich wirklich fast, ich habe die so lame gefunden, die erste Folge
habe ich jetzt die beste gefunden.
Ich habe mich so abgelöst. Nachher die zweite und die dritte habe ich ein bisschen besser gefunden, die vierte ist wieder ein bisschen alles so telefoniert und nichts daraus gemacht, oder? Die Familie hat sich weiterentwickelt, die haben jetzt eine Tochter, das Ende eigentlich, das ganze Ende von Malcolm in the Middle war ursprünglich Hal und Lois sind quasi im Schlafzimmer, sagen so, unsere Kinder, es ist doch irgendwie so halbwegs so etwas aus allen ein bisschen geworden. Wir können jetzt mit gutem Gewissen das Kapitel Kinder abschliessen. Und dann sieht Lois, oh shit, ich bin wieder schwanger. Und der Herr macht, nein! Und dann ist die Serie fertig. Und aus dieser Schwangerschaft ist jetzt genau die Tochter gekommen, die man jetzt sieht in dieser Serie. Die ist non-binär und aus dem wird einfach absolut fucking nichts gemacht. Die ist einfach non-binär, damit sie es ist. Und ich habe das Gefühl, dass Malcolm in the Middle von früher hätte sich an dem ergötzt und aus dem wirklich so Witz gemacht, wo du nicht darfst machen, hätte über die Grenzen geschlagen, der Hell hätte ständig ins Fettnäpfli getreten und irgendwie, keine Ahnung was, weißt du, irgendetwas daraus gemacht, was unheilig ist, das wäre Anarchie. Und da
hey, das ich
einfach
Fall...
nicht daraus gemacht. Du könntest das streichen, dass sie non-binär ist und sagen, nichts geändert an ihrem Charakter.
Ich das ist etwas,
das darfst du bei Malcolm in the Middle nicht bringen.
Das ist überflüssig. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir ein, dass irgendjemand das mal gesagt hat, dass sie das ist. Aber genau das ist überflüssig. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber ich finde auch, das spielt auch keine Rolle. Was ich wirklich auch besser gefunden habe bei Scrubs, muss ich sagen, sie haben viel mehr, habe ich das Gefühl, Figuren von früher wieder dabei gehabt. Und ich finde, alle sind irgendwie, ist sehr lustig gewesen, weißt du, sein Freund, der ihm so langsam redet, mit so einem riesigen Ohrpiercing und so.
Ja, ja.
Und das, die Familie ist wieder dabei. Und weißt du, es geht ja nicht lang. 4 Folgen sind ja wenig.
Ja, ja.
Und ich habe auch wieder gefunden, halt, der Hell, wie es so lustig ist, weil wir jetzt doch viel mehr von Breaking Bad
kennen. Ja. Aber es war so komisch.
Er ist wieder voll der Teddybär, der einfach seine Frau so liebt und die ganze Zeit so dumme Liebesgeständnisse macht. Und ich habe
Malcolm Musik Choreo im Laden und so, yeah. der Bryan Cranston, ich habe irgendwie, es ist auch also von der Hintergrundbericht, wenn man so liest, es ist auch sehr viel von ihm ausgegangen, also er hat im Hintergrund extrem viel geschafft, dass das Revival überhaupt stattfindet. Wenn er noch gewesen wäre, wäre das niemals passiert. Er ist wirklich die treibende Kraft gewesen. Und wenn man das weiss, dann merkt man es auch ein bisschen, dass Rie, weil diese Rie ist, es heisst zwar Malcolm in the Middle, aber es ist irgendwie fast ein bisschen wie sagt man, eine Huldigung vom Hell und von seinem Charakter. Und
ja, das stimmt, ja.
Ist einerseits herzig, weil er ist wirklich ein Teddybär und er ist auch der beste Charakter von der
Serie. Er ist Star.
Er ist mittlerweile auch der Star. Damals war er es ja noch nicht, aber mittlerweile ist er auch der Star, oder? Und es ist schön, aber es ist irgendwie schon fast ein bisschen so eine ja, Selbstbeweihräucherung irgendwie. Also es hat wenn man es nicht weiss, ist es völlig okay, aber wenn man es weiss, dann fällt es einem einfach wie auf. Und dann denkst du, aber der Malcolm, und dann eben der Malcolm ist, ich weiss auch nicht, irgendwie so als Figur, als Kind ist er einfach viel besser, finde ich, als
ja, dort ist er ein sympathischer. Jetzt ist er ein bisschen Assi.
Ja.
Das passt jetzt zu dieser Familie. Aber ich habe wirklich gefunden, mir haben alle Figuren eigentlich gefallen, dass sie sich ein bisschen anders entwickelt haben und trotzdem die viele gleiche Aspekte. Eben sind Brüder, die immer noch eigentlich ein Assi und dann macht er wieder den verarschten seinen Vater.
Manipulativ, der Sauhund.
Und der Malcolm hat damit, und der Malcolm ist schon auch sehr lustig gefunden, wie er mit seiner Tochter umgeht und seiner Freundin. Und
so hast du gefunden, dass seine Tochter grösser ist als
er. Er ist so klein.
Das ist er, ist so winzig, ist unglaublich. Ja. Aber das hat mich auch zum Beispiel gestört, warum tut jetzt auch seine Tochter die vierte Wand durchbrechen? Also warum redet auch sie jetzt?
Das habe ich aber auch lustig gefunden. Ich finde das passt.
Aber wieso? Wieso?
Weil sie auch so gescheit ist.
Sie ist auch die Tochter, darum kann sie
dann
das auch.
Eben nachher, wie heisst sie, die Tochter? Ich weiss es nicht. Aber Lea in der Mitte oder so machen, weißt
du? Also alle, die gescheit sind, dürfen zum Zuschauer reden.
Ist ja, das, genau. Aber das ist schon, also ich habe gefunden, also für mich hat das völlig passt, weil sie ist halt Tochter, darum irbt sie das sozusagen.
Ja, für mich war das völlig random gewesen, beziehungsweise für mich war es mehr ein Test, ein Vorsondieren, ob das Publikum eine Spin-off-Serie würde akzeptieren würde, genau, wo sie die Hauptfigur ist. Und dann ist das bei mir wieder so, I see what you're doing, what you did there. Oder? Und dann ist stört es mich. Weil vorher war es, der Malcolm ist einfach hochintelligent, viel zu intelligent für seine Umgebung, für die Mittelmaßfamilie, die er drin ist. Und das Reden zum Publikum ist eine Art wie ein Ventil, um alles rauslassen können, was er nicht darf, sonst aussprechen darf.
Aber das ist sie ja auch, sagt sie.
Ist sie ja auch, theoretisch. Aber eben, ich lese es halt schon wieder so als, ja, ist gut, ich wollte schauen, ob wir eine Spin-off-Serie mit ihr als
haben. Das haben wir gar nicht überlegt.
Ich kann nicht.
Ich bin zu naiv.
Genau, ich glaube, das ist auch so, aber ich glaube, dann ist das mehr dein Kritiker auch oder Problem. Weil
das kann sein.
Der Kollege hat mir das gestern noch reingeschrieben und ich habe gesagt, es gibt garantiert keinen Spin-off. Ich glaube, das ist viel zu wenig populär gewesen. Aber,
Malcolm in the Middle.
Nein, die Dinge jetzt so, die Miniserie, ich finde, von der hat man
einfach nicht. Es ist der erfolgreichste Serienstart ever auf Hulu.
Was?
Ich weiß nicht, ob das etwas bedeutet.
Ja gut, das ist die andere Frage.
Das heisst, der Hype ist einfach, also die Serie, das heisst nicht, das ist die meistgeschaute Serie, weil es ist erst gerade rausgekommen, aber es hat noch nie so viel Zugriff in den ersten 3 Tagen auf eine neue Serie auf Hulu gegeben, oder auf eine Hulu-Serie wie die. Also das heisst einfach,
Hulu ist natürlich nicht so riesig, aber ja.
Hulu ist nicht so riesig, aber wir haben gleich, weißt du, auch Paradise ist jetzt gerade die 2. Staffel rausgekommen, wo auch sehr erfolgreich ist, wo auch schon eine 3. angekündigt ist. Shogun, oder wie hat das geheißen, oder?
Shogun, ja.
Doch, Shogun, wo das Buch halt doch recht bekannt ist.
Shogun? Ist Hulu? Bei uns ist es Disney
FX.
Natürlich.
Nein, sorry, das ist FX. Sorry. Es kommt natürlich alles auf Disney Plus. Hulu Bios. Und FX kommt alles auf Disney Plus. Aber es gibt andere.
Egal, aber dann ist es schon.
Egal, es ist schon. Also Scrubs ist jetzt auch eine Hulu-Serie und die ist jetzt, hat den Rekord nicht gebrochen.
Ah, das finde ich gegen krass. Aber ich muss wirklich eben auch sagen, hey, und gerade zum direkten Vergleich machen. Die Leute hier, die sind für mich auch, wie sie aussehen, auch die Farbe, wie die Serie gemacht ist, das ist so erträglicher. Ey, Scrubs habe ich wirklich Mühe zum Schauen. Ich finde, das ist visuell hässlich. Das ist viel zu grell. Ja, es ist wirklich, die Farbabmischung finde ich nicht schön. Und ich habe jedenfalls Mühe mit diesen Leuten, weil das ist so eine typische Serie gewesen, mit jungen, schönen Menschen. Und jetzt sind es aber die gleichen und sie spielen auf eine Art die gleichen Leute, aber sie sind einfach halt irgendwie alt geworden. Und da irgendwie, es, wirklich, dort stört es mich irgendwie, während bei Malcolm, die funktioniert irgendwie. Vielleicht, weil du halt noch schon zwei Figuren hast, die damals natürlich schon älter gewesen.
Ja, und bei Malcolm ist die Farbenmischung auch immer sehr natürlich gewesen. Also ich habe das Gefühl, also, mir ist sie einmal fast ein bisschen zu deprimierend gewesen, teilweise so ein bisschen dunkel. Und
ich finde jetzt zum Beispiel in der, bei also beiden...
Scrubs auch easy, aber...
Ich finde es bei Scrubs und bei Malcolm, finde ich beide merkst du den Streaming-Zeitalter an. Das flache...
Das
flache Bild, wo alles gleich hell ausgeleuchtet ist und wo so entsättigt ist und kein Kontrast, keine Farbe. Das finde ich aber auch jetzt bei dem Malcolm. Also ich finde es bei beiden...
Das Spital ist halt eh weisser.
Das Spital ist eh vielleicht weisser, aber ich finde, das jetzt ist bei Malcolm genau gleich, wenn du es vergleichst mit dem alten Look von früher, wo es wirklich ein Produkt von den 2000er ist, bei beiden.
Mhm. Das war 4-3.
Was ich noch geil finde, bei Scrubs sehen auch ein bisschen aus, aber als hätten sie wohl jung bleiben und als hätten sie viel gemacht, so jung bleiben. und bei Malcolm halt die Lois und der Hal sind halt älter geworden und es ist so wie, es sind einfach ältere Menschen und so wie natürlich. Was ich aber lustig finde, der Malcolm, der Reese und der Francis, die sehen einfach genau gleich aus wie früher.
Aber nicht Francis? Ohne Scheiß.
Ja, gut.
Aber nicht gemacht oder so, sondern sie sind einfach so, die bleiben einfach so, wahrscheinlich so für den Rest von ihrem Leben. Wobei so lustig.
Bei dem habe ich Mühe. Bei ihm sehe ich es mehr, dass er wirklich
viel älter geworden ist. Ja, gefunden, es ist genau der gleiche Mensch wie früher. Schade, dass der Dewey nicht dabei war, übrigens. Ja,
weißt du eigentlich, warum der nicht dabei ist?
Der hat keinen Bock mehr gehabt. Ja.
Aber er ist gerade zu Harvard am Studieren und das, was der Malcolm hat,
soll machen. Genau, da hat er vorgezogen, gell? Das Harvard-Studium.
Aber cool, ja,
geil. So geil einfach.
Aber das ist in den Videocalls, ist er da gewesen?
Ja, aber das ist ein Schauspieler, ja.
Wie? Das ist nicht der gleiche?
Ja.
Aha, aber ich habe auch von denen eigentlich noch einen gefunden, der es noch getroffen hat.
Er sieht gut aus, ja.
Also, das habe ich nicht geschnallt. Ah. Ja.
Er ist nicht der gleiche Schauspieler. Der echte Dewey-Schauspieler von früher, der ist in Harvard und hat anscheinend mega viel Geld abgelehnt und gesagt, nein, ich will nicht mehr mit Schauspielern zu tun.
Ja, verständlich.
Das Kapitel abgeschaut. Fair enough.
Ja. Fair, ja.
Aber ich finde auch, im Fall ohne Scheiß, ich finde, Scrubs hat von der Story her auch mehr damit gemacht, dass alles jetzt, wie die Zeit begangen ist und was das bedeutet. Und bei Malcolm habe ich das Gefühl gehabt, ist das nie kein Thema. Das ist einfach so eine, das hätte ich zu jeder Zeit können, es hätte auch, die vier Folgen hätten praktisch fast können, ja gut, nein, eigentlich nicht, weil er jetzt ja Tochter
hat und alles. Tochter, ja, was ist?
Aber irgendwie, es hat mich wie nicht das Gefühl, ich habe wie das Gefühl, bei Scrubs gesehen, habe ich das Gefühl, sind sie bemühter gewesen, eine Story zu machen, die Sinn macht, dass sie jetzt erzählt wird. Und bei Malcolm ist einfach, wir brauchen irgendeinen Grund, dass wieder Chaos ist und dann nachher ist aber alles same. But different, but still same.
Ich habe das Gefühl, ich finde Scrubs immer noch sehr bemüht. Was mich dort übrigens wirklich stört, und das hast du, glaube ich, geschrieben, ist der... Es ist wirklich, alles hat sich weiterentwickelt, außer dann wirklich der Sexismus. Nicht Sexismus, aber soll man sagen? Weißt du, dass der Turk immer noch irgendwie, er ist so abhängig von, dass seine Frau im Sex geht und so. Hey, das finde ich einfach so alt. Das ist so alt, Backe, Mann. Ich kann das einfach nicht so bündeln. Das ist so alt, Mann. Das kann ich einfach nicht mehr schauen, Mann. Immer so die Sex-Jokes, die einfach... wo vermutlich heute schon bei jungen Menschen nicht mehr springen Und das Einzige, was mich einfach gestört hat bei Malcolm, ist dort der Heiratsantrag am Schluss. Dort hat es einen ähnlichen Dialog und ich habe gefunden, können wir einfach jetzt die Minute kurz rausschneiden. Absolut dämlich, passt nicht rein, passt der Person nicht, was passiert da? Das hat mich gestört, sonst habe ich sie super gefunden.
Oder die eine Szene, wo ich jetzt nicht zu viel spoilern will, wo zwei Charaktere eigentlich so ihr Herz gegenseitig ausschütten und im Hintergrund ist einfach der andere Fetti einfach einer am Schiessen.
Aber das ist schon sehr Malcolm in der Mitte.
Das ist 5 Sekunden lang lustig gewesen, aber die Szene ist etwa 4 Minuten gegangen und der hat nicht aufgehört zu schiessen im Hintergrund. Ich dachte, was?
Das hast du schon gut gefunden.
So ich denke, muss ein Joke einfach so lang bringen, wenn er nicht lustig ist.
Es lange nicht 10 Sekunden, es lange nicht 20, auch nicht 30, es lange auch nicht 1 Minute, nein, müssen wir 4 Minuten
so durchschießen.
Ja. Und einfach. Weißt du, die ganze Zeit.
Das sind genau die Kinder-Jokes, die ich gar nicht mag.
Ich liebe es.
Dann sagt er auch noch, redet er auch noch ein bisschen mit, so weißt du und so, und blablabla. Moment, ich sag nichts, bist gut.
Hey, also eben, vor allem da, wie gesagt, die Schwelle ist sehr niedrig, dass man es schauen kann, wenn es wirklich 4 Folgen sind und eben 25 Minuten. Genau. Malcolm in the Middle.
Übrigens, auf Rotten Tomatoes ist auch Malcolm in the Middle kommt bei den Kritikern besser weg als beim Publikum. Hat 80% Weiterempfehlung, beim Publikum 73%. Ist okay.
Ah,
ja, gut. Scrubs hingegen hat bei den Kritikern 89% und beim Publikum sogar 94%.
Also wir schauen eh noch weiter. Das ist schon so. Das schauen sicher weiter. Genau, das müssen wir noch machen. Also, das ist Malcolm in the Middle. Dann.
Gibt es noch irgendwelche Serie-Revivals, die jetzt kommen?
Also nicht Buffy.
Nicht Buffy, ja, das ist cancelled. Was hat nicht. Der Flo gesagt?
Das ist das einzige Revival, das er sich immer gewünscht hat und jetzt wieder einfach nicht statt.
Das findet nicht statt. Tja, musst du dir halt etwas Besseres wünschen.
Das Schwache nimmt.
Jetzt kommt Scary Movie, kommt der nächste. Im Kino
aber Serie.
Was haben wir noch Serien von früher? Also Full House war ja schon gewesen. Fuller House.
Als Fuller House, ja.
Das gar nicht mitbekommen.
Also, da musst du, glaube ich, auch nicht schauen. Nein, nein, das ist richtig traurig.
Aber ich habe das Gefühl, das kommt schon auch. Ich glaube, das hat man jetzt entdeckt, dass man das gut machen kann. Ich würde nicht wundern, wenn das jetzt zunimmt.
Aber gibt es noch eine, die ihr euch wünschen würdet? Ich wüsste jetzt keine.
Ja, es hat doch nur die Prince von Bel-Air ein Remake gegeben, aber in Ernst.
Was?
Auf Peacock, glaube ich.
Ah, das hat es wirklich gegeben? Ich dachte, es war irgendwie so ein Fiebertraum, den ich mal hatte.
Nein, es hat mal einen Fanmade-Trailer gegeben.
Ah, das, ja, genau.
Und der
hat es wirklich Umsetzung gegeben?
Dann hat es umgesetzt, weil der Will Smith hat das so geil gefunden, dass er gesagt hat, weißt du was, das machen wir jetzt wirklich. Und der ist als Produzent, hat er diese Reihe dann gemacht, natürlich mit anderen Schauspielern, aber die hat es dann tatsächlich gegeben, glaube ich, 2 oder 3 Seasons lang auf Peacock.
Crazy. Ich wüsste jetzt auch keine, wo ich es irgendwie lustig, was man jetzt gerade sehen könnte.
Ja, mir würde jetzt auch nicht einfallen, wo ich mich danach sehne.
Das ist irgendwie Al Bundy wäre lustig, aber...
Oh Gott. Schwierig.
Der Mentalist oder so. Der Mentalist, der noch zurückkommt von der Insel und dann einfach noch so einen Fall löst. Ich weiß es nicht gerade.
Ja. Ja gut, komm, könnt ihr noch studieren. Und wir wechseln mal in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Hast du es mittlerweile auch fertig, das Pragmata, wie immer das man es sagt?
Ja, er ist fertig gespielt.
Ein Science-Fiction-Shooter mit einem kleinen Roboter-Mädchen auf deiner Schulter. Und du bist irgendein Typ, der aussieht wie der von Dead Space. Aber es hat, glaube ich, keine Zombies.
Nein, es hat keine Zombies. Also, ja, nein, es hat keine Zombies. ich will nicht spoilern, aber es hat keine Zombies. aber Pragmata, im Vergleich zu dem, was wir jetzt darüber geredet haben, nicht irgendwie ein Neuaufguss, eine Neuauflage von irgendetwas Altem oder die tausendste Fortsetzung von einer erfolgreichen IP, sondern etwas komplett Neues. Und das finde ich immer geil, wenn vor allem von so grossen Publisher wie Capcom mal wieder etwas Neues kommt und nicht Resident Evil 1423. Einfach, weil sie wussten, dass es sich gut verkauft. Ich liebe so Zeug. Vor allem, du gehst in ein Spiel rein und weißt nicht, was dich erwartet. Und das Einzige, was ich gewusst habe über Pragmata, dort habe ich Demo gespielt an Gamescom. Und dann noch eine ist ja noch eine öffentliche Demo rausgekommen. Die habe ich sehr geil gefunden, weil das Gameplay, Gameplay-Mechanik, finde ich, ist mega einzigartig. Und zwar ist es so, dass eben, du hast so ein kleines Roboter-Mädchen auf dem Rücken und du kämpfst gegen andere Roboter, die dich umbringen wollen. Und es ist ein Shooter, das heisst, du musst auf die Roboter schießen, logischerweise. Aber gleichzeitig musst du mit dem Roboter-Mädchen, der hacken kann, musst du die Roboter hacken. Und das passiert in so einem kleinen Minispiel, das eingeblendet wird auf der rechten Seite des Bildschirms. Und dann könnt ihr das euch vorstellen, einfach so wie ein Grid, also so irgendwie... Je nach Stärke des Gegners ist es irgendwie 4x4 oder 8x8. Und dann später gibt es noch so ganz verrückte Grids und Formen. Und du musst mit einem Cursor musst durch das Grid durchgehen und verschiedene Sachen aktivieren und zum Schluss dann in ein Ziel kommen. Also es ist so ein bisschen wie ein Labyrinth, was du machen musst. Und das steuerst du mit der rechten Taste. Also auf der PlayStation mit Viereck, X, rundum und Dreieck. Das ist so wie Richtungstasten, wo du den Cursor tust aktivieren.
Aha, damit du gleichzeitig mit den Analog-Sticks noch kannst dich bewegen und schauen.
Ja, genau. Also du steuerst den Cursor durch das Labyrinth und musst gleichzeitig schießen. Und das ist so irgendwie eine komplett neue Erfahrung, die ich so nie gemacht habe in einem Spiel. Es ist so wie Multitasking. Und du musst gleichzeitig hacken, du musst gleichzeitig schießen. Wo du jetzt hackst und auftust, sozusagen, dann sind sie viel schwächer. Und du kannst mit deinen Schüssen viel mehr Schaden anrichten. Und das ist ein super geiles Prinzip. Und was ich Sorgen hatte, ist, ob das nicht nur so ein bisschen Gimmick ist und vielleicht irgendwie für 10 Minuten lustig ist und nachher wird es mühsam. Aber es hat jetzt gelangt für 12 Stunden, habe ich jetzt gehabt, bis zum Ende. Und es hat sich nie so angefühlt, dass ich jetzt gefunden habe, jetzt würde ich nur noch gerne ballern, sondern das Hacken war immer so das Highlight gewesen, dass du das so kannst machen.
Ist es auch ein bisschen so gemacht, dass du also dass beides gleichzeitig kannst, dass du völlig overwhelmed bist mit Schiessen und gleichzeitig hacken? Oder ist das schon sehr herausfordernd?
Ich habe es jetzt nicht mega schwierig gefunden. Es hat so optionale Challenges, die du machen kannst. Die sind okay. There is heavy. Und da kannst du auch, ich habe jetzt 12 Stunden gehabt, ich glaube, da kannst du sicher noch mal irgendwie 8 Stunden dranhängen, dass du das perfektionierst. Und jetzt noch einen New Game Plus Modus mit viel schwierigeren Gegnern und so. Ich glaube, dann, das ist recht heavy, aber zum normalen Durchspielen geht es. Ich bin manchmal selber überrascht gewesen, weil es ist viel los auf dem Bildschirm. Du wirst dann in späteren Dings wirst irgendwie von 6 Roboter gleichzeitig angegriffen, wo du am Hacken bist. Du schickst Projektile zurück, wo sie auf dich schiessen. Also du tust die wirklich wie hacken, während sie in der Luft sind. Du tust sie hacken, du schiessst auf sie, du weichst aus. Und ich war überrascht gewesen, wie viel gleichzeitig passiert, ohne dass es sich so overwhelming anfühlt irgendwie. Das finde ich
krass.
Finde ich auch noch ein gutes Zeichen, dass sie sich überlegt haben, dass sich alles intuitiv und gut anfühlt, die Steuerung. Weil ich glaube, so für Außenstehende, wenn sie würden schauen, was da auf dem Bildschirm passiert, würde sie denken, ich bin absolut ein hoher Psycho. ich bin selber ein Roboter, weil das sieht absolut unmöglich aus. Aber wenn du spielst, fühlt es sich mega gut an. Und was auch cool ist, es überrascht dich immer wieder mit neuen Gameplay-Mechaniken. Also eben das Hacking, das ist so wie die Grundlage. Aber dann schaltest du zum Beispiel so Hacking Notes frei. Das sind so wie Spezialfelder auf dem Grid, wo dann kannst du drüber gehen. Und wenn du drüber gehst, es gibt zum Beispiel so eine Heat Hacking Note. Wenn du über den gehst, dann überhitzen die Roboter. Es gibt solche, wo du Roboter kannst verwirren, wenn du über die drüber gehst. Und dann greifen sie andere Roboter an. Und dann hast du mit der Zeit ein Arsenal an diesen Hacking Notes, die du dann kannst zusammenstellen, sodass es deinem Spielstil entspricht. Und dann kannst du halt wirklich irgendwie, statt dass du selber Roboter bekämpfst, kannst du dafür sorgen, dass sich alle gegenseitig bekämpfen und kannst so ein bisschen daneben stehen und zuschauen, wie sie sich bekriegen. Und es ist halt recht lustig, die Optionen, die du hast. Und die Waffen sind auch hure geil. Es startet relativ langweilig, aber nachher schaltest du ganz wilde Sachen frei. Das Coolste, was ich gefunden habe, sind so, auf Englisch heissen sie Homing Missiles, also so zielverfolgende Raketen, die recht gäbig sind gegen die späteren Gegner, die sich halt auch schnell bewegen. Und da sind aber auch defensive Waffen, zum Beispiel so ein Netz, das du rausschiessen kannst, um den Roboter fahren für irgendwie 20 Sekunden oder so, dass du gäbiger kannst hacken und gäbiger ihre Schwachstellen kannst treffen, wenn du am Schiessen bist. Und das ist so ein bisschen die Stärke des Spiels, dass in relativ kurzer Zeit wirst du halt immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert. Was ich mir mehr gewünscht hätte, ist, dass das Level-Design ein bisschen spannender wird. Es läuft oftmals, und ich glaube, das wird dich nerven viel, wenn du das dann spielst, oftmals darauf aus, dass du vor einer verschlossenen Tür stehst und dann musst du einfach 4 Terminals finden, die du hacken musst, um die Türen aufzutun. Und das ist so, jedes Rätsel ist so.
So sehr also, repetitiv einfach.
Du bist auf irgendeiner Raumstation oder so, oder?
Du bist, genau, du bist auf dem Mond, ja, genau. Du bist auf dem Mond.
So,
wichtig noch. Nebenbei, ja. Nebenbei gesagt, du bist auf dem Mond und dementsprechend ist auch viel von den Levels sehen auch recht ähnlich aus. Weil es hat so eine, ja, so eine futuristische Raumstation, wie man es halt auf dem Mond so hat, oder? Und das Ding ist, die Hintergrundstory ist jetzt nicht irgendwie mega besonders, aber die Prämisse finde ich recht spannend. Nämlich ist auf dem Mond etwas entdeckt worden, Ressourcen. Und mit dieser Ressourcen kannst du alles replizieren, also 3D drucken, was es auf der Welt gibt, solange das Objekt bei dir hast und sozusagen kannst du scannen. Also egal was. Und dann sind halt auf dieser Raumstation mega absurde Sachen gebaut worden mit dieser Ressource. Sie haben zum Beispiel probiert, so Experimente wie New York nachzubauen oder Times Square nachzubauen. Und ab und zu gibt es dann so ein bisschen abwechslungsreichere Sachen. Aber plötzlich bist du so in einer, es sieht wirklich so ein bisschen wie eine KI-Version von New York aus. Also du siehst so, das ist irgendwie, eine Maschine hat das probiert nachzubauen und Sachen stimmen nicht ganz. Und es ist irgendwie komisch nachgebaut worden. Aber die meiste Zeit bist du halt trotzdem in so einer Raumstation. Also ein bisschen mehr Abwechslung im Level-Design hätte ich mir schon gewünscht. Ja. Aber im Großen und Ganzen sehr, 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 sehr lustig war. Und natürlich mit dem Roboter-Mädchen, den du kennenlernst, mit dem ist auch noch irgendetwas los. Das spielt dann auch in die Geschichte rein, wieso ist die da? Weil alle anderen Roboter, die du bekämpfst, die sehen halt aus wie Roboter. Und sie sieht aus wie ein Mensch. Haar. Ich glaube, auf die Haare sind sie verdammt stolz gegangen. Da haben sie, glaube ich, irgendeine spezielle Technologie entwickelt, dass die Haare sich möglichst natürlich bewegen. Darum hat sie ja irgendwie so Haar bis zum Arsch.
So, es sieht alles mega scheiße aus, aber die Haare.
Ja, genau. Aber nein, es ist mega cool. Ich würde es jedem empfehlen, wo ja, eben, man so etwas Neues gesehen und wenn man sich nicht sicher ist, ob jetzt das Hacking- und Baller-Gameplay, das Multitasking-Gameplay, ob das etwas für ihn ist. Die Demo ist immer noch verfügbar auf allen Plattformen. Mhm. Und auch auf der Switch übrigens, also auf der Switch 2, sieht es recht gut aus. Und ja, also absolute Empfehlung von mir. Cool. Willst du noch spielen, Phil?
Ja, ja sicher. Ich weiss jetzt gerade eben nicht, ob ich jetzt Zeit habe. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder, es sind wieder 1000 Games auf einmal.
Das ist so, ja.
Und
wisst ihr, im Juni habt ihr doch alle ein Loch, oder? Dann könnt ihr dann.
Das gibt es nie. Das ist eine Illusion. Das wird dann auch noch gestopft. Und sonst ist immer in der Ferien.
Im Moment sieht Juni gut aus, ja. Aber
ja, dann kommt das Nintendo Game oder so, oder? Also,
oh ja.
Das neues 3D Mario.
Shadow Drop.
Ja, also Pragmata auf allen Plattformen.
Auf allen, und
dann Tomodachi Live. Das gibt es, glaube ich, nur auf der Switch. Gibt es nur auf der 2 oder auf dem 1 auch?
Hey, es gibt es auf der 1 und 2. Also es gibt nicht eine explizite Switch 2-Version, was auch relativ speziell ist.
Gut, jetzt an der Grafik ist aber jetzt einfach sagen, zu erklären.
Wenn man die Grafik anschaut, dann braucht es eigentlich auch keine Switch. Auf dem Nintendo DS. Es hat ja eine Nintendo 3DS, glaube Version hat es gegeben damals. 2013 ja, genau. Oder so, das war so ein bisschen die erste Version gewesen. Genau, also Tomodachi Life ist so eine, genau mein Genre eigentlich, so eine Live-Sim, aber es ist so eine Light-Version von einer Live-Sim. Also du machst zwar selber deine Figuren, die sogenannten Mies, und die kannst du auf einer Insel dann ansiedeln. Und dann
ist auch krass, noch schnell Side-Note, dass Mies so lange überlebt haben.
Ja, das ist auch ein Wii-Ding, oder?
Ja, Wii, ja, genau. Also ich kenn's von dort. 2006 oder 2005, oder wann ist die Wii rausgekommen? Also, ja. Es ist unglaublich...
immer dumm aus.
Ich kann sagen, sie sieht immer noch kacke aus. Aber man kann relativ viel machen. Also habe ich jetzt gefunden, in diesem Game.
So, genau, der Reiz ist, dass du mit relativ beschränkten Mitteln gleich Charaktere kannst erstellen, die wie andere, also wie echte Leute aussehen. So. Das ist irgendwie so die Karikatur. Yeah. Oder das Ding. Ich glaube, das ist der Reiz an dem und darum haben sie sich so lange gehalten.
Ja,
du hast ja die ganze One-Piece-Bande nachher gestellt, oder?
Also es ist so, sie hat eben irgendwie am Anfang vom Game gesagt, so, hey, es ist im Fall am lustigsten bei dem Game, wenn du nachstellst, weißt du, eben deine Family und Friends oder irgendwelche Superstars oder so. Und dann bin ich so gewesen, oh mein Gott, gut, ich bin voll im One-Piece-Rabbit-Hole aktuell. Ich mache einfach One-Piece-Charaktere. Besser geht es ja nicht auf einer Insel.
Ja, stimmt.
Oder? Perfekt eigentlich. Und ich habe wirklich gefunden, ich habe eigentlich alle Charaktere mega gut können nachstellen mit diesen beschränkten Mitteln. Und natürlich so im Verlauf der Zeit kannst du ihnen auch ein bisschen Kleider geben und sie selber designen. Zu dem komme ich dann nachher noch so ein bisschen. Also du kannst insane viel machen. Und das Spiel lebt ja eigentlich auch so ein bisschen von dem, wenn du dann die Charaktere erstellt hast und dann lässt sie eben so ein bisschen auf dieser Insel leben. Und dort unterscheidet sich so ein bisschen von Animal Crossing und Sims und so. Also du kannst nur beschränkt Einfluss nehmen eigentlich auf das ganze Leben dort. Also du kannst die Charaktere, du kannst ihnen ein bisschen Eigenschaften geben, dass sie zum Beispiel mega hibbelig sind, mega fröhlich oder eher so ein bisschen melancholisch unterwegs und so. Und dann freunden sich die Mii natürlich dann auf dieser Insel an. Oder verlieben sich.
Wilde Sexpartys.
Genau, Beziehungsdrama vorprogrammiert. genau,
und jetzt aber, ja gleichgeschlechtliche Beziehungen möglich, oder? Das war früher nicht so.
Also woke, genau. Mann.
So woke, und du kannst sie sogar non-binär machen.
Oh, wow. Stimmt, ja.
Was aber sehr wichtig ist, da hat, glaube ich, der Tobi und die beiden sehr lustig gefunden, dass so einen... Reminder gibt dann übrigens, dass sich nicht Kinder und Erwachsene können ineinander verlieben und so. Also,
ja, das no steht worries. Extra so lustig.
Das kommt dann erst im Film, wo dann der Luca nächste Woche erzählt.
Oh Mann, da lässt ich nicht los.
Aber es gibt einen huren weirden FSK 0 Spray, oder? Was du Erwachsene zu Kindern machen kannst. Und der heisst FSK 0 Spray.
What?
Das checke ich auch noch nicht ganz. Also, du kriegst so, also das Ding ist einfach, dass du die Mie möglichst happy musst machen auf dieser Insel und ihnen so Wünsche erfüllen und so. Und dann kriegst du eben auch Gegenstände für deine Mie. Und einer von diesen Gegenständen ist so ein FSK-0-Spray. Falls er zu alt ist oder so, kannst du ihn wieder jung machen. Von dem träumen natürlich ganz viele Menschen auch. Genau. Also genau, so zum Grundkonzept eben. Die Mie haben alle ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche und so. Und du musst hauptsächlich die erfüllen. Also du bist auch so ein bisschen der Handlanger von denen. Was du aber ein bisschen kreativ kannst ausleben kannst, ist neben dem ganzen Designzeug, du kannst sehr viel selber gestalten, Innendesign, du kannst Objekte machen für die Insel, Kleider kannst du machen. Da und du kannst ihnen eben Wörter beibringen und Phrasen. Und der Tom ist schon mit seinem Kinderhumor. So insane. Und die
es hat null Filter, das muss man sagen.
Du kannst alles machen, scheißegal.
Du kannst denen alles ins Maul
geben. Ja, aber benutzt es dann in einem sinnvollen Kontext?
Ja, genau. Also du kannst, wenn du zum Beispiel ihnen ein Wort gibst, sagen wir jetzt irgendwie Schokokuchen oder so, dann kannst du wie definieren, was hat es für einen Artikel davon, was ist es genau für ein Objekt, ist es Essen, sind es Kleider, ist es irgendeine Aktivität oder so. Also du kannst es wirklich genau definieren. Und dann verwendet es in diesem Kontext. Und ich muss sagen, es funktioniert erstaunlich vielen Fällen, dass es Sinn ergibt, was sie sagen. Also zum Beispiel irgendwie Zorro und Nami miteinander reden lassen und der Zorro, hey, ich liebe es zum Schwertkämpfen, wie siehst du das so? Und Nami ist so, ja, und zusammen mit dem One Piece ist das mega cool. Und dann bist du so, ah ja, das funktioniert noch. Und dann sagt der Zorro so, ja, stimmt, das One Piece und ein Schokokuchen, das wäre doch richtig gut. Und dann so, okay, well, I mean... It's
und
not
dann
totally
aber
wrong.
90% der Leute werden einfach einen Penis dann ins Maul legen.
Nein! Ich habe mir so viele schöne Sachen überlegt. Oder der Ruffy, der dann immer, wenn er irgendwie glücklich ist, sagt, ich werde der König der Piraten. So Sachen
der kannst du machen. Der, der alles komisch kann verlängern kann, sowieso. Der braucht ja ein Wort.
Genau, perfekt, oder? Genau. und das Ding ist eben, dass mich persönlich mega gestört hat, sie können ja alles aussprechen. Also du kannst ihnen auch sagen, hey, du sprichst es falsch aus und dann kannst du es anpassen, wie sie
also
es aussprechen.
Also ist mit Sprachausgabe, oder was?
Genau, ist mit Sprachausgabe. Ah. Aber die Sprachausgabe, ich glaube, das ist so mein größter Kritik. Richtig schlecht. Es ist so eine richtig roboterhafte KI-Stimme. Du kannst ihnen zwar schon sagen, ja, hey, red ein bisschen kindlicher oder ein bisschen erwachsener, oder du kannst eine völlige Roboterstimme geben, wenn du Bock drauf hast. Das finde ich sehr trashy. Also jetzt am Anfang habe ich so gedacht, ich stalte einfach ab. Und nachher bin ich so gewesen, ja, aber irgendwie geht der ganze Humor ein bisschen verloren, wenn es nur lesen ist. Muss man ein bisschen selber für sich entscheiden, aber ich finde, es ist recht, recht trashig gemacht.
Finde ich das trashig, jetzt finde ich so lustig dran. Vor allem, wenn sie dann ernsthaft über irgendwelche Themen reden.
Ja,
es ist einfach so, es ist wirklich ein Fiebertraum. Und möglichst viele Mitarbeiter, habe ich schon fast gesagt, die Bewohner von Inseln mit möglichst vielen Sachen füttern, sozusagen, also mit Begriff und Interesse und einfach schauen, was passiert. Ich glaube, das ist so der Reiz und ich freue mich sehr darauf, was ich alles darstelle.
Also da ist so die eine Seite vom Fiebertraum, genau. Das andere finde ich eben auch wirklich so ein bisschen, neben dem ganzen Design, weil es ist so 3D-Grafik mega einfach gemacht und dann jetzt einfach zwischendrin die Objekte vorkommen, sind auch so fotorealistisch. Es ist also einfach so eine WC-Rolle als Foti oder irgendwelche Plüschtiere so random
Shit. Du kannst ja selber Sachen zeichnen, die du ihnen gibst, oder?
Genau, wo du ihnen gibst. Oder ich zum Beispiel auch irgendwie so Hüte und so, wo typisch One Piece sind, kannst du malen. Das ist so wie so eine Design-Tool, ähnlich wie Paint. Also sehr, sehr einfach gemacht. Sehr pixelig auch. Und du musst es natürlich mit dem Finger irgendwie malen. Kannst es aber genug gross vergrössern, dass es irgendwie mega gut funktioniert, um auch Details und so zu machen. Also ich war recht überrascht gewesen, wie weit das man kommt mit so einer mega einfachen
Ja, es ist ja schon eine Demo draussen und ich war erstaunt gewesen, was die Leute mit diesem simplen Tool alles geschafft haben. Also wirklich, die Gesichter gemalt für die Mies, die einfach aussehen wie, also das ist wirklich es sieht auch sehr lustig aus, wenn so ein realistisches Gesicht auf so einem dummen, simplen 3D-Charakter sieht. Das ist irgendwie so absurd.
Ja, so herzig rumlaufen. Genau. Und bei diesen ganzen, weiss auch nicht, bei dem Leben quasi, wo die Mie auf dieser Insel haben, kannst du natürlich auch jeden Tag auf die Insel gehen und dann hast du wie, wie nennt man das, so eine News-Reporter Ecke, wo sie jeden Tag immer so ein bisschen News erzählen. Und zwar verkleidet sich dann einer von deinen Mies einfach so als Newsreporter und erzählt so, was auf dieser Insel läuft, was für neue Sachen das es gibt, natürlich, wenn irgendetwas freischaltet ist und so. Und das ist auch so ein bisschen ein Fiebertraum teilweise. Also manchmal weiss ich nicht, wann ich mit diesen Informationen soll anfangen soll. Auch so, wenn irgendwie so der Zorro sagt, ja, hey, und heute übrigens hat der Sanji beobachtet, wie Nico Robin gerade irgendwelche Stickers anderen auf den Rücken verteilt und ich weiß jetzt nicht genau, das ist wahrscheinlich die Sensation vom Tag und ich bin so...
Ich sehe schon, da braucht man keine Legitimation, damit man doch berichten kann über das. Das ist einfach, nein, jeder null. Darf vor Kamera stehen.
Jeder darf vor Kamera einen absolut random Shit erzählen. Und eben, es ist so der Humor, du musst ihn wirklich mögen. Ich habe gemerkt, so in kleinen Dosen finde ich es lustig. So nach einer Stunde stellt es mal ein bisschen
an. Du hast einfach nicht genug ausgenutzt, wenn du all diesen Weisen ins Mauch setzen kannst.
Ich weiss nicht, ob ich mit Penis ins Mund lege.
Ist Social Media geflutet worden von Clips, wo die Leute jenstes Zeug ausprobiert haben. Und eben, ich finde es so erstaunlich, dass Nintendo 0,000 Filter eingebaut hat, dass dafür kannst du keine Clips sharen aus dem Spiel. Das heisst, du kannst keine Videoclips aufnehmen, um dann zu sharen. Darum sind all die Sachen, die auf Social Media viral sind gegangen, sind einfach aufgenommen worden mit einer Handykamera, die das Spiel aufgenommen hat. Das finde ich dann irgendwie noch lustiger, dass alles noch trashiger so aussieht. Zum Beispiel einer von den Clips, der am meisten durch die Decke ist gegangen, zwei Mies, die sich unterhalten. Also einer sagt zum anderen, hey, willst du über die Apps Epstein Files reden. Und das andere Mies sagt, ja, ich habe gestern über die Epstein Files geträumt. Das ist mein Lieblingsthema, um darüber zu reden. Und dann reden sie halt einfach irgendeine Scheiße über Epstein Files.
Oh, dumm,
das ist einfach so lustig. Das ist so absurd, so Themen in so ein Umfeld zu schicken, was einfach absolut null Sinn macht.
Vor allem kannst du es ja mega nicht beeinflussen. Also du kannst ihnen zwar die Wörter geben und so, aber wie es nachher mit diesen Wörtern umgeht, weißt du einfach nicht. Und es ist halt mega überraschend. Das ist halt gerade, dass es so gut funktioniert und so absurd wird.
Also jemand hat sie mir eine selber gemachte Porno-DVD geschenkt. Und es hat sich, näher bedankt und gesagt, «Thank you, I love porn!» Oh, ich freue mich so drauf. Meine Insel darf man einfach niemandem zeigen.
Wie Epstein Island.
Ja, Epstein
Island. Ja, mit einem alten Mann und lauter kleinen Kinder. Wow.
Voilà.
Wow.
Aber das hat ja auch keine Online-Funktion. Also ich kann auch nicht andere Inseln besuchen, oder? Das ist einfach nur...
Bis jetzt hat es noch gar nichts. Nein, du kannst eigentlich einfach noch selber dein Zeug machen.
Glaub, das ist, glaub, auch gut so. Ich glaube, der Nintendo hat schon gewusst, dass es besser ist, dass man kleine Kinder nicht traumatisiert, wenn sie plötzlich auf einer Epstein-Insel landen.
Ja, voll. Genau.
Ja gut, das ist wenn man sagt, Epstein Island will machen, dann könnt ihr das in Tomodachi Live.
Man kann im Fall auch schöne Sachen machen, einfach so als Reminder.
Ja, du hast dir Mühe gegeben, das finde ich sehr herzig.
Für eine dunkle Note aufgehört. Also Tomodachi Live, eben Switch 1 und 2 hast du gesagt.
Genau, ja, ist das gleiche Game für beide.
Hey, top. Gut, also in dem Fall danke ich euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.